Dann vernahm er einen gedämpften Ausruf. Gleich darauf stiegen rechts und links der Brücke fingerdünne Staubfahnen auf, so als wäre etwas von oben auf die Oberfläche herabgeregnet. Der Pfeil in seinem Bein meldete sich mit größerem Zerren und Reißen zurück, als wollte er die Geschosse begrüßen, die jetzt in die Brücke und den Staubfluss schlugen. Ein weiterer Johanniter brüllte, aber Faun wagte nicht zurückzuschauen. Plötzlich hörte er panisches Wiehern. Dann schüttelte sich die ganze Brücke mit einem Mal so heftig, dass sie alle fast durch die Halteseile in die Tiefe geschleudert wurden. Als er endlich wieder zurückblicken konnte, war hinter ihm nur noch ein einzelner Reiter. Staub wölkte rund um die Brücke empor und nahm Faun die Luft. Unter und neben sich hörte er panische Schreie, vermischt mit Lauten, die wie Strampeln und Schläge im Sand klangen. »Weiter!« schrie der Johanniter ihn an. »Um Gottes Willen, beeil dich!« Faun trat seinem Pferd in die Flanken, ungeachtet des schwankenden Untergrunds und der Spalten zwischen den Brückenbrettern. Die Staubwolke der abgestürzten Reiter und Pferde blieb zurück, verwehrte aber zugleich den Seldschuken die Sicht. Einmal mehr glaubte Faun im Dunkeln das Surren von Pfeilen zu hören, aber keiner schlug in seiner Nähe ein. Vor sich sah er das andere Ufer des Basaltstroms, sah die Johanniter, die es bereits erreicht hatten und sich jetzt teilten. Die größere Gruppe galoppierte voraus, die anderen versammelten sich um das Ende der Brücke und warteten mit gezogenen Schwertern auf die Nachzügler. Zinder war unter ihnen, sogar Karmesin. Faun erinnerte sich an Tiersas Handbewegung von vorhin. Er hoffte nur, die Johanniter würden nicht beginnen, auf die Seile einzuhacken, ehe sie alle festen Boden unter den Füßen hatten. Die Reiter vor Tiesa sprengten von der Brücke auf die Felsen. Sie folgte gleich dahinter. Dann erreichten Faun und der letzte Johanniter das Ufer. Staubwolken verschleierten noch immer die Mitte des Basaltflusses. Faun suchte Saga, aber sie und Dürfenthal ritten mit der ersten Gruppe den Hang hinauf. Die Johanniter schlugen nun mit ihren Schwertern auf die Stricke ein. Faun zögerte noch, die Männer allein zu lassen, aber Tiesa griff nach seinem Zügel und zerrte sein Pferd zugleich mit ihrem eigenen herum. Schnaubend trugen die Rösser sie den Hügel hinauf, aus der Reichweite der Bogenschützen. Die übrigen Ritter unter Dürfenthals Führung waren weit vor ihnen, eine Wolke aus Staub und Hufdonner, die oben auf der Hügelkuppe wogte. Faun und Tiesa zügelten ihre Pferde auf halber Höhe des Hügels und schauten zurück zur Brücke. Von hier aus hatten sie einen leidlich guten Blick über den Basaltfluss, darauf vage die Umrisse des Überwegs und des Seldschukenzugs. Anfeuernde Rufe erklangen vom Ufer, wo sich die Johanniter gegenseitig Mut machten. Zugleich erklangen Schmerzensschreie. Die Verfolger am anderen Ufer schossen Pfeile zur gegenüberliegenden Seite, über die Köpfe der eigenen Leute hinweg und auf jene, die sich an den Halterungen der Brücke zu schaffen machten. Erst ein Teil der Seldschuken-Streitmacht befand sich auf der Brücke. 20, 30 Männer und Pferde, als die Seile endlich nachgaben. Wildes Geschrei brandete auf, als das Brückenband zusammensackte. Innerhalb eines Herzschlags verdeckte Basaltnebel das Ausmaß der Katastrophe. Die Seldschuken am anderen Ufer brüllten durcheinander, als sie ihre Gefährten im Staub verschwinden sahen. Zugleich sprengten Johanniter aus der Wolke und galoppierten den Hang herauf, um aus der Reichweite der feindlichen Pfeile zu gelangen. Faun und Tiesa bemerkten, dass mehrere Pferde fehlten. »Wo ist Zinder?« brüllte Faun ihnen entgegen. »Und Karmesin?« »Sie haben es nicht geschafft«, entgegnete einer der Johanniter. »Die Pfeile der Seldschuken!« Faun stieß einen verzweifelten Schrei aus. Dann galoppierte er den Hang hinab, fegte einfach nur dem wogenden Staub entgegen. Bald sah er nichts mehr und konnte kaum atmen. Dann glaubte er auch schon die Umrisse gestürzter Gestalten inmitten des Staubs zu sehen. »Zinder!« brüllte er in die wirbelnde Finsternis. »Karmesin!« Es regnete jetzt keine Pfeile mehr. Die Seldschuken gingen wohl davon aus, dass ihre Gegner längst den Hang hinauf entkommen waren. Plötzlich entdeckte er Karmesin. Sie stöhnte, halb erstickt im wogenden Staub. Ein Pfeilschaft ragte aus ihrer Schulter, ein anderer aus ihrem Bein. Zinder lag neben ihr, nur von einem einzigen Pfeil getroffen. Er steckte in seiner Brust, oberhalb des Herzens. Faun rutschte aus dem Sattel, hielt sich mit beiden Armen fest, damit der Aufprall auf dem verletzten Bein ihn nicht zu Boden warf. Zugleich erschien Tiesa hinter ihm. Faun humpelte zu Zinder hinüber, brach neben ihm in die Knie und beugte sich über den reglosen Söldner. Zinder, verdammt nochmal! Ist er tot? Keuchte Karmesin. Tirsa lief um die beiden Männer herum zu ihr. Irgendwie gelang es ihr, die Konkubine zu einem der Pferde zu schleppen. Mit einer Hand zog Karmesin sich in den Sattel, während Tirsa von unten schob. Derweil untersuchte Faun durch einen Tränenschleier den Pfeilschaft in Zinders Brust. Faun hatte solche Verletzungen während des Bürgerkriegs gesehen, und er wusste von niemandem, der sie überstanden hatte. »Faun?« Zinders Lider flackerten, blieben aber geschlossen. Er keuchte, weil der Staub sie alle allmählich erstickte, falls sie nicht bald von hier fortkamen. Tirsa packte Faun unter den Armen und wollte ihn fortbringen, heraus aus den tödlichen Schwaden, aber er schüttelte heftig den Kopf und setzte sich zur Wehr. »Er lebt noch!« stieß er mit heiserer Stimme aus. Sie zögerte, dann wandte sie sich dem Söldner zu und zerrte ihn dem Hang entgegen, dorthin, wo sie alle wieder einigermaßen atmen konnten. Die beiden Pferde, das eine mit der zusammengesackten Karmesin im Sattel, waren bereits vorausgelaufen. Faun schleppte sich mit letzter Kraft hinterher und brach schließlich neben Zinder zusammen. »Wenn sich der Staub legt, können die Seldschuken uns sehen«, ächzte Tirsa. »Dann müssen wir fort sein, oder es wird noch eine ganze Menge mehr Pfeile hageln.« Faun blickte hinab auf Zinders Gesicht. »Wir bringen dich in Sicherheit«, flüsterte er, während Tränen von seinem Kind tropften. »Du schaffst das. Du wirst nicht sterben.«
»Ist gut«, keuchte Zinder. »Karmesin erzählt, was mit Violante...«
Faun wusste, dass er den Pfeil nicht aus Zinders Brust ziehen durfte.
»Musst versprechen«, krächzte Zinder.
Faun nickte.
»Das Kettenschwert, wirf es fort in den Fluss.«
Faun nickte abermals, ohne überhaupt nachzudenken. Zinders Züge entspannten sich.
»Gut, weit in den...«
Dann nichts mehr. Eine Weile später legte Tirsa Faun eine Hand auf die Schulter. Er umarmte den Toten ein letztes Mal, sah zu, wie Tirsa dasselbe tat. Dann schnallte er die Scheide des Kettenschwerts von Zinders Gürtel und versuchte aufzustehen. Es gelang ihm nicht, sein Bein war zu schwach. Hinter ihnen ertönte Hufgetrappel. Die Johanniter waren zurückgekehrt. Einer sprang aus dem Sattel und untersuchte Karmesin. Mehrere schnallten ihre Gürtel ab, um damit die Wunden der Verletzten abzubinden. Andere hasteten in den Dunst, um die Leichen ihrer gefallenen Brüder zu bergen. Faun versuchte ein zweites Mal aufzustehen, aber er kam nicht auf die Füße. Zaghaft nahm Tirsa ihm Scheide und Schwert aus der Hand. »Ich mach das«, sagte sie. Er zögerte, dann nickte er. Er sah zu, wie Tirsa im Staub verschwand und wenig später mit leeren Händen vom Basaltstrom zurückkehrte.